Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Zyklisch, unserem Zyklus-Podcast. Wir sind ja hier Anne und Katharina und heute haben wir mal wieder zum Ende der Staffel eine Q&A-Folge für euch. Das heißt, wir haben einige von Mails von euch bekommen, einige Fragen bekommen, die wir jetzt in dieser Folge gerne einmal beantworten wollen.
Genau, und die allererste Frage kommt tatsächlich von der Carina. Sie schreibt, dass sie lange Respekt davor hatte, mit NFP zu verhüten und dank unserer Tipps und Anleitungen jetzt sich aber doch getraut hat und sich gut beraten und aufgeführt hat. Da freuen wir uns natürlich total, dass wir dir da das Vertrauen in dich selbst geben konnten durch unseren Podcast. Und sie konnte jetzt ein total ausgeprägtes und sensibles Zyklusgespür entwickeln und schreibt, dass es ein unglaublich schönes Gefühl von Selbstbestimmtheit ist, als Frau endlich losgelöst von jeder Pille, Spirale oder Ähnlichem zu sein. Und das können wir total bestätigen. Also es macht ganz viel mit dir, wenn du dich nicht mehr abhängig fühlst, sondern merkst, du hast das alles selbst im Griff. Und sie hat aber auch zwei Fragen mitgebracht. Nämlich einmal, dass wir ja immer wieder sagen, wir sollten 3 Minuten messen. Also wenn du mit NFP und wie man die Zykluswerte alle bestimmt, dich noch nicht so gut auskennst, schau unbedingt in unsere ersten Folgen rein. Da gibt es auch eine rein nur zur Temperatur, wie man das misst. Und sie fragt eben, ob wir diese 3 Minuten wirklich stringent einhalten sollten oder nicht. Katharina, was ist deine Meinung dazu?
Genau, vielleicht noch zum Hintergrund, weil es gibt ja auch einige Thermometer, auch einige, die für NFP durchaus geeignet sind, die eben nach, ich sag mal so 20, 30 Sekunden vielleicht piepsen, aber danach zum Glück halt weitermessen. Und ich persönlich empfehle auf jeden Fall, die 3 Minuten einzuhalten. Ich sag mal, generell ist erstmal wichtig, dass auf jeden Fall jeden Tag gleich lang gemessen wird. So, ja. Also das ist natürlich das Problem bei diesen Pieptönen manchmal, dass manchmal piepen sie nach 20, manchmal nach 30, manchmal nach 40 Sekunden. Und dann habe ich schon irgendwie so eine Variable, die dafür sorgt, dass ich die Werte nicht so gut miteinander vergleichen kann. Deswegen ist auf jeden Fall wichtig, exakt gleich lang zu messen. Genau. Und diese 3 Minuten ist halt diese Empfehlung, weil die Studienlage, die wir halt haben, damals mit 3 Minuten Messzeit gemacht wurden. Das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel 1 Minute messen jeden Tag oder 2 Minuten messen unsicherer ist, aber wir wissen es halt nicht. So. Und das ist so ein bisschen das Problem, sag ich mal. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, auf jeden Fall diese 3 Minuten auch wirklich Messzeit einzuhalten.
Ja, genau. Also die ersten Studien in die Richtung wurden ja tatsächlich schon in den 80er, 90er Jahren gemacht. Also NFP nach der symptomthermalen Methode, wie wir es hier lernen, ist ja wirklich schon fundiert und alt. Und damals haben eben schon ganz viele noch mit analogen Thermometern gemessen. Und ein analoges Thermometer, bis da diese Temperatursäule, diese Messflüssigkeit steigt, das dauert eben ein bisschen, bis sich das der Umgebungstemperatur angepasst hat. Daher kommen wahrscheinlich ursprünglich auch die 3 Minuten. Die Technik heute ist natürlich deutlich weiter nach über 40 Jahren. Trotzdem fehlt einfach die wissenschaftliche Basis und deswegen bin ich auch voll dabei, wenn du weniger misst, ist es dein eigenes Risiko. Ob es denn auch wirklich ja genauso dieselbe Sicherheit hat wie NFP, und wir empfehlen einfach weiterhin bei den 3 Minuten zu bleiben.
Genau. Ja. Dann haben wir noch eine zweite Frage auch von Carina bekommen, dass sie Sorgen hat, dass das Übernachten mit ihrem Partner, also ein Umgebungswechsel, vielleicht eine andere Raumtemperatur als zu Hause, höhere Körperwärme durch den zweiten Menschen im Bett sozusagen, dass die einen falschen Anstieg suggerieren kann und dadurch die Kurve verfällt, ob das passieren kann.
Also es kann passieren, es muss aber nicht passieren. Wir reden hier von Störfaktoren, also alles, was deine Temperatur stört, die Auswertung der Temperatur stört. Auch dazu haben wir schon eine einzelne Podcast-Folge. Schau da gerne mal rein oder hör da gerne mal rein. Und das Ding ist, du kannst es nur rausfinden, indem du es bei dir selbst beobachtest. Also es kann bei dir einen Einfluss haben, es muss aber nicht. Und deswegen gibt es ja auf dem Zyklusblatt, also wo wir die Zykluskurse eintragen, immer auch eine große Spalte für Besonderheiten, Störungen etc., wo ich all das immer eintragen kann, ob denn sich was verändert hat im Vergleich zu den anderen Tagen, also eine Abweichung von normal da war. Und wenn du dann siehst, dass genau an den Tagen, wo du bei deinem Partner übernachtest, immer die Temperatur erhöht ist, dann ist das vielleicht für dich ein Störfaktor. Aber es kann eben auch sein, dass es nicht so ist. Und wenn du mitkriegst, über mehrmals übernachten bei deinem Partner hat eigentlich keinen großen Einfluss, die Schwankungen sind normal in der normalen Bandbreite, dann ist das bei dir auch kein Störfaktor und dann musst du das auch nicht ausklammern. Und ich persönlich kann zum Beispiel sagen, ich übernachte jede zweite Woche bei meinen Kindern oder meine Kinder bei mir so rum und da habe ich quasi 2 Heizungen links und rechts von mir und das macht keinen Einfluss auf meine Temperatur. Also ich habe da jetzt noch nicht gesehen, dass das bei mir ein Störfaktor ist.
Genau. Also ich glaube, am besten kann man das dann auch als Hinweis auch immer in der Tieflagenphase eigentlich feststellen,
Genau.
also in der Phase, bevor du wirklich sicher sozusagen den Eisprung bestätigt hast. Und wenn du da jetzt irgendwie gerade so in den ersten Tagen sozusagen deines Zyklus, auch vielleicht so zwischen kurz nach der Periode oder so, wenn du da jetzt mal deinem Partner übernachtest und der Wert ist ganz normal in dem Bereich, wie auch die Tage davor sozusagen, reißt jetzt nicht völlig nach oben aus, dann kannst du erstmal davon ausgehen, dass das keinen Unterschied macht sozusagen. Und genau, aber tendenziell ja, es könnte. Das ist ein möglicher Störfaktor.
Genau.
Ja.
Störfaktoren sind wirklich was Hochindividuelles, die man nur über mehrere Monate bei sich selbst beobachten kann und die auch, wenn man schon lange ein NFP-Leben hat, auch später nochmal neue entdecken kann bei sich, weil sich einfach im Leben was verändert. Und da empfehlen wir wirklich mit einer NFP-Beraterin zusammen, dass, wenn du dich unsicher fühlst, nochmal rauszufinden, weil dir das Buch oder eine App eben nicht hilft, genau rauszufinden, was deine Störfaktoren sind. Also wenn du da Hilfe brauchst, dann kannst du entweder einen Einzeltermin bei mir oder Katharina machen oder Katharina bietet ja demnächst auch wieder einen großen NFP Kurs an. Und da geht es eben genau darum, dieses Individuelle rauszuarbeiten.
Genau. Das ist tatsächlich auch in meinem Kurs, lege ich da auch sehr großen Wert drauf, dass wir also, ne, ich erkläre das in meinem Online-Kurs, in den Videos, dass die Frauen das sich selbst aneignen können, schon mal so ein Grundlagenwissen haben. Aber wir haben immer noch mal eine wirklich dedizierte Live-Beratung über Zoom, wo sich alle einschalten können, die halt wollen, sozusagen zum Thema Störfaktoren, um dann auch wirklich individuell auf Zyklen zu schauen und da noch mal drüber zu sprechen, weil das einfach was ist, was, ja, wie du schon sagst, hochindividuell ist und wo die meisten halt auch Schwierigkeiten mit haben und was eben auch keine App zum Beispiel übernehmen kann. Ne? Also ich kann ja alle möglichen
Genau.
Apps nutzen oder Tools nutzen, aber das kann halt mir niemand voraussagen, sozusagen. So, weil sind die Apps noch nicht, vielleicht kann KI das irgendwann mal, aber im Moment auf jeden Fall müssen wir das halt noch selber übernehmen.
Ja, genau. Okay, super. Als nächstes kam eine Frage zur Ergänzung zu unserer Folge über die Geburt oder Stillzeit. Nämlich die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit dem Zyklus nach einer kleinen Geburt aus? Und zu einer kleinen Geburt oder stillen Geburt, je nachdem, wie man es nennen möchte, hatten wir auch schon eine Podcast-Folge, die ist übrigens sehr emotional. Also, wenn du damit gerade nicht so gut zurechtkommst, dann hör die jetzt erstmal nicht an oder nur, wenn jemand mit bei dir dabei ist. Und ja, was würdest du sagen? Ist ein Unterschied mit dem Zyklus, wann er wiederkommt, wie er wiederkommt, zwischen kleiner Geburt oder normaler Geburt?
Nein, also gewisserweise würde ich sagen, dass der Zyklus nach einer kleinen Geburt tendenziell schneller wiederkommen kann als nach einer Geburt oder nach einer, ich weiß nicht, eine große Geburt, ich weiß nicht, wie das ist. Genau,
Lebend Geburt, ja.
Lebendgeburt, genau, das macht halt am meisten Sinn. Genau, so. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass es unterschiedlich ist, einfach wie schnell sich der Zyklus wieder einstellt. Ne? Also das hängt natürlich auch davon ab, wie stressig empfindet man diese Situation gerade, wie traumatisch ist das vielleicht auch für einen, diese kleine Geburt zu erleben, ne? Weil das natürlich was mit dem Körper macht und das kann durchaus dadurch auch Auswirkungen auf meinen Zyklus haben. Deswegen kann auch das natürlich dafür sorgen, dass ich erstmal eine ganze Zeit lang vielleicht keinen Zyklus und keinen neuen Eisprung habe. Und so eine stille Geburt oder kleine Geburt, ist natürlich auch die Ausschabung, die OP, die damit zusammenhängt, ne, oder die ist eine richtige Geburt auch teilweise, je nachdem, wann das halt auch einfach passiert, also wie groß das Kind schon ist, ist es natürlich auch ein Kraftakt für den Körper und muss sich die Gebärmutter ja trotzdem erstmal wieder zurückbilden und, ne, also das sind schon so ein paar Faktoren, deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen abhängig davon, wann vielleicht diese kleine oder stille Geburt stattgefunden hat. War das eher in den ersten Wochen oder war das Kind vielleicht tatsächlich schon größer? Man war schon irgendwie 16, 20. Woche. Auch da kann das ja leider immer mal passieren. Genau.
Ich denke, auch die Ursache wird auch einen Einfluss haben, ja, ob das jetzt entweder ein Problem beim Kind war oder ein Problem tatsächlich bei meinem Körper war, was Einfluss darauf haben kann, wie schnell der Zyklus wiederkommt. Und was natürlich auf jeden Fall wegfällt, ist alles, was so mit Stillen zu tun hat. Ja, wir hatten ja in der Folge zu Zyklus nach einer Lebendgeburt darüber geredet, dass das Prolaktin erstmal anfängt zu schießen und dadurch Milch gebildet wird. Und selbst wenn wir nicht stillen, kommt das erstmal, aber geht halt viel schneller in der Konzentration wieder runter. Und dass das erstmal den Eisprung hemmt für eine gewisse Weile. Und eben je nachdem, wie lange wir stillen, in welchem Rhythmus wir stillen, für länger. Und das fällt natürlich alles weg. Also diese Eisprunghemmung durch das Prolaktin haben wir nicht. Aber wobei, auch da muss ich natürlich sagen, ne, je nachdem, wie spät die stille Geburt war. Aber in den ersten Trimestern meistens. haben wir das, den Prolaktinanschluss auf jeden Fall nicht. Und das ist dann wirklich eine hochindividuelle Sache. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir es auf NFP runterbrechen, wie gehe ich mit NFP um danach? Oder meine persönliche Meinung wäre, glaube ich, ich hätte im ersten Zyklus danach überhaupt keinen Nerv, mit NFP anzufangen oder darauf zu gucken. Aber es gibt vielleicht auch Frauen, die das gut wegstecken und sagen, sie möchten so schnell wie möglich jetzt wieder schwanger werden. Was würdest du sagen, wie gehe ich im ersten Zyklus tatsächlich nach der stillen Geburt mit NFP um?
Genau, also erstmal habe ich ja auch nach einer stillen Geburt natürlich erstmal eine Blutung sozusagen. Ja. Das heißt, auch da wäre dann quasi der Tag der stillen Geburt, wäre dann sozusagen der erste Zyklustag, würde ich jetzt mal sagen. Und dann wird die Blutung vermutlich länger und auch ein bisschen stärker sein, als das eben eine normale Periode ist. Auch gerade wenn das Kind natürlich dann geboren wurde sozusagen richtig und es jetzt nicht eine Ausschabung gab oder sowas. Und dann kann ich eben die Regeln relativ normal anwenden, würde ich sagen. Ne? Also je nachdem, wie lange sozusagen, ob ich jetzt verhüten oder schwanger werden will, ist natürlich dann die Frage. Wahrscheinlich würde ich dann wahrscheinlich eher wieder schwanger werden wollen sozusagen. Das heißt, ich kann da relativ normal eigentlich direkt mit meiner Körperbeobachtung loslegen. Sollte mich aber, wie gesagt, nicht wundern, wenn mein Eisprung halt vielleicht erst ein bisschen später kommt, als es für mich gewohnt ist, wenn der Zyklus ein bisschen länger ist, weil das natürlich eine Ausnahmesituation ist. So. Und das Hormonlevel, gerade wenn so eine kleine Geburt vielleicht auch eingeleitet werden muss, natürlich zu dem Zeitpunkt ein ganz anderes ist als normalerweise, wenn die Periode einsetzt. Das heißt, die Hormone sind ja im Zweifelsfall schon deutlich höher zu dem Zeitpunkt noch einfach, wie sie in der Schwangerschaft eben auch sind. Das heißt, bis die dann wieder sozusagen auf einem normalen Level sind, vom Körper abgebaut wurden, der Körper auch realisiert hat, so hey, die Schwangerschaft ist jetzt vorbei sozusagen, kann es halt schon sein, dass es jetzt nicht super schnell wieder einen Eisprung gibt.
Ja, super. Genau.
Aber ansonsten funktioniert NFP natürlich auch danach wieder relativ problemlos. Das heißt, auch da kann ich natürlich dann anhand meines Zervixschleims zum Beispiel gut sehen, hey, da passiert wieder was. So, ich sehe wieder vielleicht flüssiger werden Zervixschleim. Ich sehe wieder eher mein Muster, was ich kenne von vor der Schwangerschaft, um dann auch meine fruchtbaren Tage wieder zu bestimmen. Also es kann natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben, zu merken, so hey, mein Körper verarbeitet das und es passiert wieder hormonell was, das wieder Richtung meines natürlichen Zyklus geht. Genau.
Und das kann total bestärkend sein und tatsächlich auch mental helfen, das Ganze mit zu verarbeiten. Ja, schön. Okay. Dann haben wir eine E-Mail gekriegt zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben ja eine einzelne Folge nur zu Nahrungsergänzungsmitteln gemacht gehabt und welche wir als sinnvoll erwarten und welche eher nicht und vor allem, wie man vorgehen sollte. Und da war die Frage, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, regelmäßig Blut abzunehmen und ob man bei der Blutabnahme auch darauf achten sollte, in welcher Zyklusphase man ist. Und wir haben damit auf jeden Fall nicht propagiert, dass ihr alle Vierteljahre oder jeden Monat zum Blut abnehmen gehen solltet, sondern wir haben da, glaube ich, eher dran gedacht, so einmal im Jahr oder vielleicht alle halbe Jahre, wenn man größere Beschwerden hat oder auch einfach gucken will, ob die Nahrungsergänzungsmittel, die ich dann genommen habe, was verändert haben, geht. Und diese Blutabnahme ist ja auch nicht, dass einem ein halber Liter abgenommen wird, wie beim Blutspenden oder so, sondern das sind ja wirklich kleine Mengen, die der Körper auch ganz gut verarbeiten kann. Jetzt war auch die Frage, ob man während der Periode Blut abnehmen sollte. Und das ist natürlich hoch individuell, ja. Wenn ich gerade eh schon mit ganz starken Blutungen zu kämpfen habe oder mich komplett geschwächt fühle und so, dann kann natürlich Blut abnehmen in der Zeit auch nochmal eine zusätzliche Belastung sein, auch wenn die Menge an Blut, die da abgenommen wird, gering ist. Also ich glaube, ich würde mich auch einfach während meiner Periode, hätte ich keine Lust, zum Arzt oder Ärztin zu gehen und sowas auszudiskutieren, was ich dann noch alles zusätzlich abgenommen und geklärt haben möchte. Das ist natürlich total Geschmackssache. Aber an sich, um rauszufinden, ob Nahrungsergänzungsmittel bei mir sinnvoll sind, ob ich Magnesium- oder Eisenmangel habe etc., ist es meiner Meinung nach eigentlich unabhängig davon, in welcher Zyklusphase wir sind.
Genau. Das sehe ich auch so. Gerade, wie hast du ja schon gesagt, ne, Blut abnehmen, das sind halt so kleine Ampullen sozusagen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie den Körper in der Weise schwächt. Was man vielleicht berücksichtigen kann, wird noch, ist das Thema, oder was man wird noch, ja, was noch sinnvoll ist, vielleicht zu berücksichtigen, je nachdem, manche Frauen können ja auch nicht so gut Blut abnehmen, haben dann Schwierigkeiten, denen wird schwindelig oder so. Das heißt, das sind dann vielleicht schon Kandidatinnen, wo ich sagen würde, okay, dann vielleicht nicht unbedingt den Termin während der Periode machen oder auch vielleicht generell nicht unbedingt in der Lutealphase, weil in der Lutealphase sind wir tatsächlich auch schmerzempfindlicher. Ja. Das heißt, das ist auch noch was, wenn man da jetzt sagt, oh, ich finde es immer so unangenehm, weil Also ich habe das Glück, bei mir findet man die Adern sehr schnell. Ich habe ja auch sehr durchscheinende Haut und habe nie Probleme sozusagen beim Blutabnehmen. Aber bei manchen ist es ja auch so, dass super lange erstmal da rumgepikst werden muss, bis man irgendwie die Vene trifft und wie auch immer. Das heißt, wenn du das eher als unangenehm bei dir empfindest zum Beispiel, kann es dann schon sinnvoll sein, vielleicht darauf zu achten. Oder es ist vielleicht auch wert, das mal auszuprobieren für dich, wann es dich für dich besser anfühlt in den Zyklusphasen. Aber jetzt von der reinen Menge des Bluts, was abgenommen wird, ist das erstmal unerheblich. Allerdings ist es gar keine so doofe Frage, finde ich, so generell zu sagen, so hey, wie ist das denn mit Blutabnahmen und Blutungen und ist das nicht wichtig, da auch mal auf die Zyklusphasen zu achten, weil bei großen OPs, die zum Beispiel anstehen, da ist es durchaus nicht verkehrt, sich darüber oder den Arzt auch mal darauf anzusprechen oder die Ärzte-Team zu sagen, hey, sicher, dass Sie das während meiner Periode machen wollen? Da ist es dann ja schon tatsächlich relevant und je nachdem, in welchem Bereich man vielleicht auch operiert wird, glaube ich, bekommt es zunehmend auch eine Aufmerksamkeit. Aber meiner Ansicht nach ist das auf jeden Fall auch noch erstens zu wenig erforscht. Und zweitens aber halt auch was, was noch zu wenig verbreitet ist, dass es vielleicht sinnvoll wäre bei Frauen, wenn größere OPs anstehen, wo auch eine Blutung irgendwie jetzt vielleicht eine Rolle spielen können, dass man da auf die Zyklusphase achtet.
Ja, vor allem, weil wir zu einem größeren OP ja auch meistens, je nachdem wie groß und wo es ist, Thrombosespritzen kriegen oder Blutverdünner, damit es eben nicht zu, ja, Thrombose irgendwo im Körper kommt. Und diese Blutverdünner sorgen aber eben auch dafür, dass die Menstruation deutlich verstärkt ist. Also dass all die Äderchen, die in der Gebärmutter platzen, die müssen ja auch durch die Blutblättchen wieder geschlossen werden. Und das passiert eben nicht, wenn wir Blutverdünner haben. Das heißt, der Gebärmutter blutet einfach auch deutlich mehr. Und wenn wir eh schon durch die OP einen Blutverlust haben, dann kann uns das natürlich zusätzlich schwächen und den Heilprozess, den ich nach der OP eigentlich habe, verlangsamen, weil einfach die Nährstoffe im Körper natürlich auch mit ausgespült werden, genau. Und ich hatte mal eine große Gehirn-OP und ich wurde nicht gefragt, in welcher Zyklusphase ich war. Und ich hatte tatsächlich auch das Pech, dass ich 2 Tage nach der OP dann meine Blutung gekriegt hatte. Und mein Kreislauf war für eine Woche wirklich, also ich war mehr ans Bett gefesselt als alles andere. Sicherlich war die OP auch scheiße schwer, aber es war halt nochmal zusätzlich eine totale Belastung. Und damals habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Also der Gedanke, dass das einen Einfluss haben könnte und dass ich daran denken könnte, den hatte ich damals einfach noch nicht. Und ich hätte mir das gewünscht, dass meine Ärztin mich damals auch mit darauf angesprochen hätte. Ja.
Ja, leider ist es tatsächlich was, wo man als Frau selber drauf achten muss, ne? Wo man, wenn jetzt eine größere OP ansteht, die jetzt mit Blutungen verbunden sein kann oder mit größeren Blutverlusten vor allem auch, dass es dann zumindest wertvoll ist, das mal darauf hinzuweisen vielleicht oder das Thema mal anzusprechen, weil es, wie gesagt, von dem Ärzteteam leider bisher meistens noch nicht kommt. Aber wenn du jetzt das Wissen hast, sozusagen, ist es definitiv nicht verkehrt, da mal drüber zu sprechen. Genau.
Wo es vielleicht noch Sinn machen kann, beim Blutabnehmen auf die Zyklusphase zu achten, oder nicht nur kann, sondern eigentlich wirklich sinnvoll ist, wenn ich Hormone mitbestimme, ne? Also wenn es nicht nur darum geht, brauche ich Vitamin D oder sollte ich mehr Magnesium zu mir nehmen oder so, sondern wenn es wirklich darum geht, habe ich einen Progesteronmangel vielleicht, habe ich zu viel Östrogen, wie ist das Verhältnis etc. Da ist es natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, in welcher Zyklusphase ich das mache, weil Progesteron wird einfach nur nach dem Eisprung gebildet und der Eisprung ist nicht bei jeder Frau an Tag 14 und auch nicht plus minus ein Tag, sondern das kann sich einfach deutlich verschieben, je nachdem, welche Zykluslänge wir haben. Aber das haben wir, glaube ich, in vielen Folgen schon ausführlich besprochen.
Genau, deswegen da auch immer, aber trotzdem nochmal der Hinweis, wenn bei dir jetzt ein Progesteronmangel festgestellt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn die Frau nicht NFP anwendet und das festgestellt wurde oder wenn nicht mindestens im Ultraschall einmal geschaut wurde, ob denn der Gelbkörper schon da ist und wie groß der gerade ist und ob das ungefähr hinkommt mit, ich bin jetzt ungefähr 7 Tage nach dem Eisprung, weil dann, also ungefähr 7 Tage nach dem Eisprung ist eben unser Progesteronlevel nach dem Eisprung auf dem Höhepunkt sozusagen und das ist so ein bisschen der Vergleichswert, den man sich dann anschaut, wenn man dann jetzt die Hormone testet. Und wenn ich jetzt aber an Zyklustag 19 erstmal einen Eisprung habe, was ja komplett im gesunden Rahmen ist, dann werde ich da einen Progesteronmangel diagnostiziert bekommen, den ich vielleicht gar nicht habe, einfach nur, weil mein Eisprung halt später war als Tag 14, was wie gesagt jetzt überhaupt nicht schlimm ist und auch keine Relevanz hat eigentlich medizinisch gesehen. Das heißt, da auf jeden Fall immer, ja, kann ich nur empfehlen, entweder NFP anzuwenden und wirklich halt ungefähr 7 Tage nach dem Eisprung dann die Hormone abnehmen zu lassen oder halt mit der Ärztin zu sprechen oder dem Arzt, um sicherzustellen, dass man auch wirklich ungefähr eine Woche schon nach dem Eisprung ist.
Super, genau.
Gut, wir haben noch eine weitere Frage bekommen zum Thema NFP. Claudia hat uns geschrieben, dass sie Neuling auf dem Gebiet von NFP ist, dass sie die Pille abgesetzt hat und jetzt das erste Mal auch Eisprung feststellen konnte nach ungefähr 4 Monaten, was ich super, super cool finde. Ich weiß noch, ich finde das so ein schönes Gefühl einfach. Und dass es auch weitestgehend alles ohne Nebenwirkung und Schmerzen ist, also ist ja auch schon mal richtig cool. Und dass ihr eben mit einer App und einem Thermometer NFP anwendet und dass sie auch ganz gut Bescheid weiß, aber dass sie NFP zur Verhütung nutzen möchte und gerade noch nicht so richtig das Vertrauen hat und sagt, so irgendwie ein bisschen Unsicherheit bleibt gerade noch, ob wir ihr da irgendwie weiterhelfen können mit einem Kurs oder so und wie sie da denn jetzt sicherer werden kann.
Genau, und die Frage ist natürlich, woher kommt diese Unsicherheit? Vertraut sie sich selbst da einfach nicht? Vertraut sie ihrem Körper nicht? Oder hat sie das Gefühl, da fehlt noch Wissen? Und so ganz reines Grundlagenwissen kannst du dir ja auch durch Bücher aneignen zu NFP, ja? NFP leicht und wie heißt das? Jetzt fällt mir der Begriff von dem Buch nicht mehr ein, von Sensiplan von den Maltesern. Das
Natürlich und sicher.
Praxisbuch. Genau, ja. Also da stehen ja eigentlich alle wichtigen Grundlagenregeln drin. Die Frage ist natürlich, wie wendest du es an? Und vor allem dann kommen wir zu den individuellen Störfaktoren, über die wir ja schon mal gesprochen hatten. Und wenn die Unsicherheit daherkommt, dann kann dir eben auch keine App helfen, sondern zu klären, was sind deine Störfaktoren oder auch wenn du beim Zervixschleim bei der Einordnung dir noch unsicher bist, also in welche Kategorie das gehört oder auch falls du Muttermund beobachtest, ist das jetzt schon weich oder ist das eher hart, ne? Also so diese Feinheiten da drin, die kriegst du natürlich am besten mit, wenn du mit jemandem drüber sprichst. Und da kann ich dir nur empfehlen, geh bei Katharina in den nächsten Kurs rein. Weil da geht es eben genau darum. Und dann wirst du auch durch die Fragen von den anderen Frauen mit profitieren und ihr werdet einfach euch darüber austauschen. Und ich finde, dass sobald man in einem Rahmen mit mehreren Menschen sich darüber austauscht, kriegt man auch irgendwie nochmal eine andere Sprache dafür. Also wie benenne ich das denn eigentlich, was ich da sehe? Und kann dadurch bei mir auch selbst viel besser beobachten und kriege einfach auch die Sicherheit rein, die ich dann am Ende brauche, um zu sagen, gut, ich mache NFP nicht nur zum Beobachten, um zu wissen, wie es meinem Körper geht, sondern ich traue mich tatsächlich auch den nächsten Schritt zu gehen und es wirklich zum Verhüten zu benutzen.
Genau, also danke erstmal für deine Empfehlung. Tatsächlich, wenn die Podcast-Folge jetzt online kommt, das ist ja jetzt Ende März, wir nehmen jetzt gerade schon ein bisschen früher auf, dann sollte auch das Buch von Anna und mir, NFP Lernen leicht gemacht,
Ja, stimmt.
auch online sein. Da haben wir das Regelwerk nämlich auch beschrieben. Da gibt es noch ein bisschen mehr Infos auch drumherum zum Thema Pille absetzen, Kinderwunsch, Zyklusgesundheit und so. Genau, deswegen, das können wir gerne auch nochmal in den Shownotes sonst verlinken. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall aber richtig und auch gut von dir, dass du sagst, okay, hey, ich möchte mich nicht nur auf die App verlassen, ich möchte schon auch verstehen, was ich da tue. Das
Total.
kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, wenn man sich ja verhüten möchte. Genau, dann hat Anna ja schon gesagt, dass du dich da gerne an mich wenden kannst und auch gerne Teil des nächsten Kurses sein kannst. Genau.
Super, die nächste E-Mail kam von Dörte und sie fragt auch nochmal zu Nahrungsergänzungsmitteln, nämlich ob wir etwas speziell für PCOS oder nee, ohne Insulinresistenz sogar empfehlen würden. Und ich glaube, da darfst du wirklich nochmal in die Folge reinhören, weil wir sind eben kein Fan von, du hast die Diagnose und dann brauchst du unbedingt das, weil die Frage ist immer, was ist bei dir die Ursache, ja? Und die Ursache für einen unregelmäßigen Zyklus oder PCOS kann bei dir eine ganz andere sein als bei deiner besten Freundin oder jemand anderen, der die gleiche Diagnose kriegt. Und deswegen hilft natürlich auch nicht nur das eine Nahrungsergänzungsmittel bei allen, sondern da muss ich wirklich gezielt hingucken. Und Dörte hat recht ausführlich geschrieben, wie viel Sport sie gemacht hat, wann die Periode ausgefallen ist, etc. Und Katharina, als du das mir erzählt hast, hast du sofort einen Gedanken gehabt. Magst du den mal mit uns allen teilen?
Genau, weil das Thema ist ja, dass PCOS tatsächlich relativ schnell und viel diagnostiziert wird. Ich hatte ja auch nach dem Absetzen hormoneller Verhütung die Diagnose PCOS. Ich bin mir mittlerweile extrem sicher, dass ich das nie hatte, sondern dass ich eine sogenannte hypothalamische Amenorrhö hatte. Das heißt, dass ich eben durch zum Beispiel zu viel Sport, durch zu wenig Energiezufuhr, also ich habe damals auch sehr restriktiv gegessen, halt einfach meinen Körper in Überlebensmodus gesetzt habe und dass er deswegen sozusagen vom Gehirn aus, also der Hypothalamus sitzt ja im Gehirn und steuert ja quasi alles, was in unserem Körper passiert, auch den Zyklus. Und der hat eben damals Fortpflanzung einfach nach hinten priorisiert, weil nicht genug Energie da war. Und dementsprechend hatte ich halt auch eine ausbleibende Periode und auch teilweise Anzeichen von PCOS. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wenn ich dann lese, ne, Frauen machen super viel Sport, sie haben keine erhöhten männlichen Hormone, aber der Zyklus ist trotzdem super unregelmäßig, dann ist das für mich eher was, wo ich sagen würde, okay, vielleicht eher mal diese Stellschrauben anschauen und eher mal gucken, ob es vielleicht nicht auch an der hypothalamischen Amenorrhoe liegen kann und gar nicht unbedingt PCOS ist. Genau, da ist auch noch vielleicht wichtig zu sagen, dass man bei einer hypothalamischen Amenorrhoe nicht im Untergewicht sein muss. Ich war auch nie untergewichtig, sondern dass es da wirklich um Stress geht und dass Frauen jeglichen Gewicht eigentlich auch das haben können. So, deswegen, man sagt bei PCOS auch so ein bisschen, ne, es gibt verschiedene Formen von PCOS oder verschiedene Ursachen dahinter. Eine sehr häufige ist eben die Insulinresistenz. Wenn die jetzt eben hier schon ausgeschlossen wurde, dann ist das ja schon mal auch gut zu wissen, ne? Dann gibt es eben, dass man stille Entzündungen im Körper hat. Das ist vor allem nach dem Absetzen der Pille ist der Darm ja häufig auch angegriffen, dass da irgendwie was ist, was dafür sorgt, dass wir ein Hormonungleichgewicht haben. Dann gibt es eben das ganze Thema hypothalamische Amenorrhoe oder auch generell einfach, dass nach der Pille erstmal vorübergehend vielleicht ein Hormonungleichgewicht besteht. Wobei Dörte jetzt geschrieben hat, dass sie 2018 schon die Pille abgesetzt hatte. Das heißt, rein von der Pille her müsste das sich eigentlich wieder eingependelt haben, wenn nicht eben noch andere Ursachen dahinter stecken. Und da würde ich hier tatsächlich jetzt auf Sport und Ernährung schauen erstmal. Und auch da wieder, ne, klar kann es sein, dass man da auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel nochmal sich anschauen sollte, dann in dem Zusammenhang und gucken sollte, ob da irgendwelche ja, Mangel einfach vorliegen. Aber nur weil ich jetzt irgendwie, ja, Majoran, grüner Teeextrakt oder sonst irgendwas zu mir nehme, werde ich meine Periode nicht wiederbekommen, wenn die Ursache zum Beispiel stille Entzündungen sind oder aber auch einfach Stress im Körper und ja, zu viel Sport oder zu wenig Energiezufuhr.
Genau. Ja, genau, das ist ja eben auch Stress, ne? Wir haben eine eigene Folge schon zu PCOS, wir haben eine eigene Folge auch schon zu Stress, zu Nebennierenrinde etc. Also hört da gerne nochmal rein, wenn euch das alles interessiert, weil Stress ist eben nicht nur das Emotionale oder das ich bin unter Zeitdruck, sondern Stress ist auch nüchtern Sport machen zum Beispiel, das schreibt die Dörte auch. Stress ist auch generell, wenn mein Kalorienzufuhr nicht zu meinem Verbrauch passt und das über mehrere Tage hinweg, also für ein, zwei Stunden geht das für vielleicht mal, aber wenn das über den ganzen Tag hinweg, über Wochen, über Monate ist, dann ist das einfach für den Körper Stress und dann hat er nicht die Kraft für einen Zyklus, weil der dann einfach nach hinten priorisiert wird. Dörte schreibt auch, dass die Frauenärztin ihr eine leichte Form von PCOS diagnostiziert hat und das ist tatsächlich bei Frauen, die zu mir gekommen sind mit Menstruationsbeschwerden, unregelmäßigen Zyklen schon öfter vorgekommen, dass die von dieser leichten Form von PCOS reden. Und ich habe eher den Verdacht, weil ich habe noch nie in irgendeinem Medizinbuch, Diagnosebuch von einer leichten Form von PCOS geredet. Also entweder man hat's oder man hat's nicht. Und mir kommt es eher so vor, als wenn das so eine Diagnose ist von wegen, ich weiß nicht, was du hast, aber offensichtlich beschwerst du dich ja über irgendwas, dann sage ich das jetzt einfach mal, damit ich meine Ruhe bekomme. Ist ja natürlich eine böse Unterstellung, aber es gibt keine leichte Form von PCOS. Also deine Beschwerden haben immer eine Ursache. Und vielleicht hat die Frauenärztin da einfach nicht mehr gewusst. Mit ihrem Latein war sie am Ende und sie wusste nicht mehr, wie sie es anders diagnostizieren sollte. Von daher sei da wirklich auch mal ein bisschen offener, was noch alles die Beschwerden hervorrufen kann und dass es eben nicht nur PCOS ist, sondern wie Katharina zum Beispiel sagt, die hypothalamische Amenorrhoe.
Genau. Ich glaube, das ist generell bei PCOS ja auch bei allen Syndromen. Ne? Also PCOS steht ja für Polycystisch-Ovarialsyndrom. So, und bei allen Syndromen ist ja immer das Problem, dass die ja so eine, ne, ja, einfach eine Zusammenfassung von Symptomen sind, die man sich nicht erklären kann. So. Oder also die man zumindest schulmedizinisch gesehen sozusagen erstmal nicht weiter erklären kann. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch. Also ich will überhaupt nicht auf die Schulmedizin schimpfen, weil die ist super, super hilfreich und ich finde die immer auf jeden Fall auch wichtig. Und es ist auch immer wichtig, da zuerst weit hinzugehen und abzuklären, ob da nicht wirklich irgendwas schulmedizinisch Ernstes hinter Sachen steckt. Aber wenn man da halt nicht weiterkommt, sozusagen, dann heißt das immer nicht, dass man an der mit der ja, am Ende der Fahnenstange angekommen ist, sondern dann ist es halt eigentlich an der Zeit zu schauen, okay, was kann denn wirklich für dieses Hormonungleichgewicht sorgen, was letztendlich bei PCOS einfach vorliegt, ne? Und das kann halt, wie gesagt, unterschiedliche Ursachen haben, die dann dafür sorgen, dass ich eben diese Symptome habe, anhand deren PCOS diagnostiziert wird.
Genau. Ja, und es gibt eben noch ganz viele andere Beschwerden oder Ursachen um den Zyklus herum, die die gleichen Auswirkungen oder sehr ähnliche Auswirkungen haben können wie PCOS. Ne? Also
genau.
Das ist nicht die einzige Diagnose, die ich mit den Beschwerden stellen kann.
Ja. Genau. Genau, und dann haben wir noch eine letzte Mail bekommen von Mona. Sie schreibt, dass sie Psychologin ist in psychotherapeutischer Weiterbildung und dass sie sich immer mal wieder die Frage stellt, wie genau die Zusammenhänge zwischen dem Zyklus und auch hormoneller Verhütung und psychischen Erkrankungen, vor allem auch Depressionen und Ängste sein können. Und dass Psychiater und Günz schon bestätigen, dass es da Zusammenhänge gibt, aber dass irgendwie noch Handlungsempfehlungen, Therapie etc. oder für Therapie irgendwie noch wenig gibt. Und da wollte sie mal nachfragen, ob wir irgendwie Meinung dazu haben oder auch Literaturempfehlungen.
Ja, ich selbst finde das Thema total spannend, weil ich habe ja auch eine Ausbildung zum psychologischen Beraterin und generell das ganze Psychothema, da stecke ich ja auch mit meinen Angeboten immer ganz viel drin, dass wir uns auch das Mindset angucken, die Erfahrungsgedächtnis, was wir alles schon mit dem Zyklus und der Periode mitbringen, weil das eben auch Einfluss darauf hat, wie viel Stress macht uns der Zyklus eigentlich und dahingehend natürlich auch, wie die Zyklusgesundheit sich auswirkt. Und ich bin letztens über eine Metastudie gestolpert, die sich angeguckt hat, wie zum Beispiel Covid sich auf den Zyklus ausgewirkt hat und generell auch die ganze Covid-Situation, wie sich das mental bei Frauen ausgewirkt hat. Und man hat da schon festgestellt, dass die Frauen, die unter Depressionen wegen der ganzen Pandemiezeiten leiden, dass die auch verstärkt unter PMS leiden. Ja, also es gibt scheinbar schon Zusammenhänge von psychischen Erkrankungen und auch Beschwerden, die ich dann beim Zyklus tatsächlich merke. Handlungsempfehlungen daraus habe ich jetzt aber noch nicht irgendwo lesen können. Es gibt auch eine sehr kleine Studie, aber die sagt, dass Traumaverarbeitung besser funktioniert in der ersten Zyklusphase, also vor dem Eisprung, als in der zweiten Zyklusphase. Weil wir da eben, wie du auch schon mal vorher bei dem Blutabnehmen gesagt hast, dass wir da empfindlicher sind, dass wir da Schmerzen, Gefühle etc. viel intensiver wahrnehmen und dann vielleicht auch nicht so bereit sind, an die unangenehmen Themen ranzugehen. Und ich glaube, ich würde sagen, das hat ganz, ganz viel auch mit der Frau selbst zu tun, wie stark sie den Zyklus spürt, wie sie verhütet, ja, hat sie überhaupt einen natürlichen Zyklus und wie stark die Einflüsse vom Zyklus auf sie sind. Und was ich immer gerne mache, ist den Frauen einfach nur zu sagen, es hat Einfluss oder es kann Einfluss haben. Es kann sein, dass wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, dich aus der Depression rauszuholen und dann zwischendrin das Gefühl hast, jetzt kommt wieder ein Rückschritt oder du kommst gerade nicht weiter, dann heißt das nicht, dass du gerade versagst, sondern es kann einfach an der Zyklusphase liegen und warte mal 1, 2, 3 Wochen ab. Vielleicht kommt dann wieder der nächste Schwung. Und das sich einfach auch zugestehen, dass es nicht die ganze Zeit eine kontinuierliche lineare Verbesserung ist, sondern dass es immer mal wieder ein Plateau geben kann oder einen kurzen Einbruch auch in der Verbesserung wegen meinem Zyklus. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir den Klientinnen in dem Moment mitgeben können. Aber nichtsdestotrotz finde ich, da darf noch viel mehr geforscht werden und da darf vor allem noch viel mehr aufgeklärt werden. Und wir haben aber ein Buch rausgesucht zu PMDS, also das ist ja die Steigerung von PMS. Das ist dann nicht mehr so, dass wir es mit guter Ernährung, guter Selbstfürsorge etc. wieder in den Griff kriegen können, sondern PMDS ist ja wirklich biologisch, also im Gehirn verändert sich da was. Und wir haben extreme Beschwerden, vor allem in der Zeit vor der Periode, vor allem emotional, dass wir mit unseren Emotionen gar nicht mehr zurechtkommen können. Und da gibt es von der Almut Dorn ein ganz, ganz tolles Buch. Das würden wir dir ans Herz legen, Mona.
Genau. Und ich glaube, generell ist es, ne, also wie sie auch schon gesagt hat, die Zusammenhänge sind klar, da gibt es welche so. Ne? Also zum Beispiel auch klar, dass ein sehr hohes Östrogenlevel zum Beispiel Ängste hervorrufen kann oder Ängste verstärken kann auch einfach. Es ist auch ja bewiesen, und es ist ja auch in die Nebenwirkungspackung mittlerweile aufgenommen worden, dass die Pille zu Depressionen sorgen kann sozusagen. Ja. Also gerade vor allem auch die Minipille, in der eben ja nur künstliches Gestagen gegeben wird und kein künstliches Östrogen. Das heißt, da ist definitiv ein Zusammenhang erkennbar sozusagen. Aber ja, ich muss auch sagen, ich glaube, da gibt es tatsächlich im Moment noch nicht ausreichend Literatur zu unbedingt in diesem Bereich. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man weiter nachforschen kann und sollte, um da auch vielleicht einfach Frauen mehr zu helfen, ne? Weil auch da kann es halt passieren, dass manche Frauen sich sehr depressiv fühlen einfach, was ja auch bei PMS sozusagen eins der Symptome ist, sehr negativ denken vor der Periode, was letztendlich an einem Ungleichgewicht der Hormone liegen kann, was wiederum andere Ursachen hat. Das heißt, es muss ja gar nicht sein, dass diese Person im Gehirn irgendwie wirklich veränderte Themen hat sozusagen oder dass wirklich jetzt Antidepressiva genommen werden müssen, sondern manchmal kann es tatsächlich einfach helfen, die Hormone in Gleichgewicht zu bekommen. Das hilft nicht bei allem, ne? Also bei PDMDS zum Beispiel, da muss man dann schon wieder anders hinschauen. Aber es kann eben gerade bei leichteren Formen vielleicht sein, dass man da tatsächlich auch was machen kann, ohne jetzt irgendwie ja, auf Antidepressiva oder sonst irgendwas zurückgreifen zu müssen. Aber Depression ist halt auch einfach was extrem individuell ist, ne? Also ist das jetzt, habe ich irgendwelche auch traumatischen Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, hast du eben auch schon gesprochen, ne? Das ist wieder was ganz anderes. Da würde ich auf jeden Fall immer auch eine Psychotherapie empfehlen. Oder ist es einfach in Anführungsstrichen nur, dass ich halt merke, okay, ich bin halt super negativ vor meiner Periode, schaffe aber meinen Alltag soweit noch und will da trotzdem was machen. Ne, das ist halt echt, da muss man sehr individuell schauen, was dafür doch einfach Empfehlungen sein könnten.
Ja, genau. Und wie natürlich auch das Leiden bei der Person tatsächlich ist. Ja? Es gibt ja Frauen, die sagen, oh, das ist total okay, dass ich ab und zu mal mein Leben bescheiden finde und alles in Frage stelle. Dadurch kläre ich, was mir wichtig ist und was nicht. Und es gibt Frauen, die aber tatsächlich wirklich darunter leiden. Und dann dürfen sie sich natürlich auch Hilfe suchen. Auch wenn zwischendrin mal 1-2 Zykluswochen kommen, wo sie die Beschwerden nicht so stark merken. Ja. Und ich finde, das zeigt aber wieder ganz gut, dass es diese Trennung von Körper und Geist, die uns Jahrzehnte, Jahrhunderte lang immer wieder propagiert wurde, dass es die einfach nicht gibt. Weil am Ende ist ja jedes Gefühl, was ich habe, jeder Gedanke, den ich habe, das ist was in meinem Kopf im Sinne von, da wurde ein Neurotransmitter ausgeschüttet, also ein Hormon, oder da ist gerade von einer Nervenzelle zur anderen ein Strom weitergeleitet worden, etc. Also es gibt keine Trennung von dem, was ich fühle und was ich denke und dem, was mit meinem Körper passiert. Sondern das ist hakt einfach alles miteinander in Verbindung. Ich sage immer ganz gerne, wir sind ein Uhrwerk und das eine Rad, das sich dreht, dreht sich auch automatisch die anderen Räder mit. Und das darf ich, glaube ich, mir immer wieder bewusst machen, dass es total okay ist, dass das eine auch das andere beeinflusst. Ne?
Komplett. Und gerade bei Hormonen merkt man es halt besonders. Ne? Also ich sag mal, das sagen wir ja eh immer, Hormone wirken halt nie nur lokal. Das heißt, die haben immer auch woanders eine Wirkung sozusagen und auch im Gehirn und es ist auch bewiesen, dass auch auf zum Beispiel Endorphine, Serotonin etc., auch Dopamin, dass die Hormone oder auch, ne, dass die auch mit den Sexualhormonen interagieren, dass die schon auch einen Einfluss darauf haben. Und das sind ja Hormone, mit denen wir fühlen. Also, ne, Gefühle sind ja auch was Chemisches, was in unserem Körper passiert.
Genau.
So.
Genau.
Und das darf man durchaus berücksichtigen, finde ich auch. Und da ist es auf jeden Fall wertvoll, noch weiter nachzuschauen und dann eben auch nicht einfach nur zu sagen, ah, okay, da ist jetzt irgendwie ein Mangel an irgendeinem der Hormone oder zu viel von irgendwas, ich muss jetzt das mehr geben oder das hemmen, sondern auch einfach zu gucken, ja, okay, was ist denn die Ursache dahinter? Und es mag sein, dass in vielen Fällen da irgendwie auch nichts gefunden wird oder, ne, also ich muss sagen, jetzt so psychiatrisch oder so kenne ich mich jetzt nicht gut aus sozusagen, aber in einigen Fällen macht es halt durchaus Sinn, vielleicht die anderen Sachen erstmal abzuklären.
Genau, super.
Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir alle Fragen, die wir jetzt bekommen hatten, in der Zwischenzeit erstmal beantwortet. Wenn du Fragen hast, dann schick uns doch gerne auch einfach nochmal eine Mail an einfachzyklisch@gmail.com. Denn es wird sicherlich nochmal wieder so eine Q&A-Folge geben. Genau, ich bin jetzt ja quasi fast in der 30. Woche schwanger. Das heißt, wir haben jetzt erstmal unsere sowieso geplante Staffelpause. Normalerweise machen wir ja so 4 bis 6 Wochen. Es wird diesmal erstmal etwas länger sein, weil genau in 4 bis 6 Wochen könnte es schon so weit sein, dass mein Kind langsam kommt. Bisschen mehr als 4 bis 6 vielleicht noch, aber zumindest würden wir dann mit der neuen Staffel direkt in mein Wochenbett kommen. Deswegen, genau, würden wir wahrscheinlich eine längere Pause machen und erst irgendwann so im Spätsommer, Herbst wiederkommen. Genau, den genauen Termin würden wir, glaube ich, einfach nochmal auch dann auf Social Media kundtun. Und ihr werdet es auf jeden Fall auch sehen, wenn ihr den Podcast abonniert, sobald dann eine neue Folge online gekommen ist. Und in der Zwischenzeit könnt ihr jetzt aber gerne auch Themenwünsche natürlich schicken für die neue Staffel, damit wir da auf noch ein paar Themen vielleicht eingehen können, ja, die euch bisher noch fehlen zum ganzen Thema Zyklus und NFP.
Genau, von daher abonniert auf jeden Fall den Podcast, aber aktiviert auch die Benachrichtigung für neue Folgen, weil es ja jetzt doch ein bisschen länger dauern wird. Folgt uns unbedingt auch auf Social Media, auf Instagram sind wir vor allem aktiv. Die Katharina findest du da auf ovolista_. Und mich unter Fraulichkeit, unsere Webseiten zu heißen auch jeweils so. Wir haben auch beide Newsletter, auch da werden wir natürlich propagieren, wenn die nächste Folge wieder online kommt. Von daher folg uns da gerne fleißig, guck auch nach unseren Angeboten, wenn wir dich heute neugierig gemacht haben. Und wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen Sommer und freuen uns darauf, wenn du im Herbst wieder mit dabei bist.
Bis dann.
Ciao.